Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Wir wollen einen König. Das ist der erklärte Wille des Volkes Israel. Doch wer soll König werden? Wer wird der erste König Israels? Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten in einer Zeit der Veränderung für das Volk Israel. Samuel, die Ältesten und das Volk kommen zusammen. Im Auftrag Gottes warnt Samuel in allem Ernst das Volk davor, Gott als ihren König durch einen menschlichen König zu ersetzen. Er führt ihnen das Recht des Königs vor Augen und legt ihnen dar, es wird für euch zum Nachteil sein, wenn ihr euch dafür entscheidet, einen König in Israel zu haben. Doch das Volk weigert sich, auf Samuel zu hören. Sie beharren darauf, wir wollen einen König. Samuel löst die Versammlung auf, jeder kehrt zurück in seine Stadt und im Raum bleibt die Frage, wer wird der erste König Israels? Wir lesen gemeinsam weiter und werden sehen, wie sich die Geschichte entwickelt. Und zwar in 1. Samuel, Kapitel 9 und dort ab Vers 1. Und es war ein Mann von Benjamin, und als ich so für mich las, dachte ich mir, oh, ist er das? Ist das der König? Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes Bechorats, des Sohnes des Afiach, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Okay, ein Mann von Benjamin, gut, aber Benjamin, das ist doch der kleinste Stamm, die wären doch beinahe ausgelöscht worden, beziehungsweise ja, haben sich selbst ausgelöscht. Wir erinnern uns, Richter im Richterbuch oder in der Zeit der Richter gegen Ende, diese Schandtat, wie die Geschichte überschrieben ist, oder Gräueltat der Benjaminiter von Gibea, Richter Kapitel 19, und dieser daraus sich ergebenden Folgen, der Kampf, die übrigen Stämme in Israel kämpfen gegen Benjamin, ja, rotten fast diesen Stamm aus, er wird doch noch gerettet. Das so bildet so das Ende des Richterbuches mit Kapitel 21. Sie rauben sich Frauen und beginnen nochmal so den Stamm wieder, ja, aufrecht zu erhalten. Benjamin? Nee. Fast so, als würde ich sagen, okay, also mich interessiert jetzt nicht diese Geschichte des Benjaminiters. Ich will wissen, wer wird denn König in Israel? Ein Mann aus Juda oder einem anderen Stamm würdig, diese Königswürde zu tragen? Da hilft mir auch nicht, wenn hier so seine Vorfahren mir vor Augen geführt werden, fast wie so eine Ahnengalerie in Museen oder in Schlössern oder in Burgen, wenn man so durch Gänge geht und dann sieht links ein Bild, rechts ein Bild und da ist der Vorfahre und jener und dieser und so weiter. Okay, Abiel, Zeror, okay, Bechorat, Afiach, alles gut. Ein angesehener Mann, okay, nicht schlecht, also vermögend, angesehen, vielleicht eines Königs würdig. Sicherlich haben sich viele zu der damaligen Zeit gefragt, ja, wie soll denn dieser König werden? Oder wie soll er denn sein? Was für ein Typ König wollen wir? Welche Charaktereigenschaften und Fähigkeit sollte denn unser König haben? Wie soll er sein? Vermögend? Angesehen? Aus gutem Hause? Wohlerzogen? Vers 2. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und stattlich. Und niemand von den Söhnen Israel war schöner als er. Er war einen Kopf größer als alles Volk. Ist sein Sohn der König? Saul? Jung, stattlich, schön, groß, größer als alle anderen? Eines Königs würdig? Vers 3. Und die Eselinnen des Kisch, also seines Vaters, des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. So, was? Ich will wissen, wer König wird. Ich will jetzt nicht eine Geschichte hören, wo Saul irgendwelchen Eselinnen hinterherläuft, um sie zu finden. Oder, lieber Autor, was willst du eigentlich mir jetzt sagen? Wohin willst du meinen Blick führen? Was soll jetzt diese Geschichte mit den Eselinnen? Ja, okay, Esel waren in der damaligen Zeit teure und wertvolle Tiere. Könige schritten auf diesen Eselinnen einher, aber trotzdem, als ich so las, dachte ich mir, das ist so wie als würde man nach einer großen Familienfeier mit 30 Familienmitgliedern dann irgendwie gesagt bekommen, so und jetzt räum die Spülmaschine ein und kümmere dich mal um das Geschirr. Das ist jetzt doch nebensächlich, die Eselinnen. Also wenn Saul König wird, dann will ich es wissen, ob er dafür geeignet ist. Okay, sieht scheinbar schon so aus, aber bitte keine Nebenschauplätze. Vers 4. Und er zog durch das Land, durch das Gebirge Ephraim und zog durch das Land Shalisha und sie fanden sie nicht. Und sie durchzogen das Land Sha'alim, aber sie waren nicht da. Und er zog durch das Land Benjamin und sie fanden sie nicht. Er sucht und findet nicht, sucht und findet nicht, sucht und findet nicht. Ja, was ist denn das? Ein möglicher König, der sucht, aber nicht findet, der was nicht erfolgreich ist? Gibt es denn keine Geschichte von ihm, wo er siegreich, mit wehendem Haar, im Sonnenuntergang, mit seinen Freunden und Kumpels irgendwas Heroisches macht, wo das uns zeigt und bestätigt, ja, das ist unser König, den wollen wir haben? Ansonsten eher so eine ja, Loser-Geschichte, er sucht und findet nicht und findet nicht und findet nicht, ja und jetzt? Will der Autor durch diese Geschichte uns Anteil haben daran, wer Saul ist oder besser gesagt, wie Saul ist? So wie wir uns manchmal Geschichten voneinander erzählen, von früher, von damals oder von jetzt, um irgendwie zum Ausdruck zu bringen, ja, so ist er oder so ist sie. Man kann es natürlich mit Eigenschaftsworten machen, freundlich, lieb, nett, hilfsbereit, fleißig, aber man kann auch eine Geschichte erzählen. Und durch die Geschichte etwas zum Ausdruck bringen, ist das, was hier passiert? Dann müssen wir aufmerksam hinhören. Vers 5. Als sie aber in das Land Zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, der bei ihm war, komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht etwa mein Vater von den Eselinnen ablässt und sich um uns Sorgen macht. Was würden Sie sich von einem König wünschen? Dass er dranbleibt und so lange die Eselinnen sucht, bis er sie findet, seinen Auftrag ausführt? Oder dass er anfängt, sich jetzt Sorgen um seinen Vater zu machen und dass er, wie es seinem Vater geht, höher einschätzt und mehr Aufmerksamkeit schenkt, als dass er die Eselinnen findet und deswegen sich gegen die Ausführung des Auftrages entscheidet und sich dafür entscheidet, nach Hause zu gehen, damit sich Vater keine Sorgen macht, also menschenorientiert oder sachorientiert? Dranbleiben, Auftrag ausführen oder irgendwann den Mensch im Blick behalten und korrigieren, ändern, anpassen? Vers 6, der aber, also der Knecht, sagte zu ihm, siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt. Der Mann ist sehr angesehen. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass uns dahin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollten. Ich habe mich so gefragt, was für einen König würde ich mir wünschen? Einen König, der hinhört auf den Ratschlag seines Dieners? Oder sagt, du redest mir nicht hinein in das, was ich zu tun habe. Ich weiß selber, was dran ist. Ich muss mir das von niemandem sagen lassen. Oder einer, der doch hinhört und abwägt und überlegt und nochmal das Ganze sich betrachtet, weil jetzt neue Informationen hinzugekommen ist. Ach so, okay, ein Mann Gottes, angesehen, das, was er sagt, trifft sicher ein, vielleicht kann er uns helfen. Also doch jetzt wieder auftragsorientiert, Aufgabe, sachorientiert. Wir haben einen Auftrag bekommen vom Vater, es gilt, diesen Auftrag auszuführen. Wir müssen die Eselinnen finden, vielleicht gibt es jetzt doch eine Möglichkeit, das zu schaffen, weil jetzt ist neue Information, neue Möglichkeiten sind jetzt vor Augen geführt worden. Macht auch nichts, dass der Diener mit dieser Idee kommt und man nicht selber die Idee hatte. Alles, was man selber denkt, das ist gut. Alles, was von anderen kommt, ist schlecht. Wie soll jetzt Saul sich verhalten? Die Sorge des Vaters, die Eselinnen, der Ratschlag des Dieners. Saul aber sagte zu seinem Knecht: Siehe, wenn wir hingehen, was wollen wir dem Mann bringen? Also offensichtlich lässt er sich auf den Vorschlag ein und sagt sich, okay, ist gut, ist sich nicht zu stolz dafür, um etwas anzunehmen, um den Ratschlag seines Dieners anzunehmen. Stellt sich aber die Frage, gut, man kann ja zu solch einem Menschen nicht einfach so hingehen und nichts dabei haben. Das ist doch unhöflich. Macht man nicht. Denn das Brot in unseren Beuteln ist verbraucht, fährt Saul fort. Und wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Was haben wir denn schon? Und der Knecht antwortete Saul noch einmal und sagte, siehe, ich habe noch einen silbernen Viertelschekel bei mir. Den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns über unseren Weg Auskunft gibt. Ein König, der kein Geld dabei hat? Der sich das Geld von seinem Diener ausleihen muss, um Auskunft vom Mann Gottes zu bekommen? Einer, der aus dem Haus geht, ohne seinen Geldbeutel mitzunehmen? Ich bin ja immer noch bei der Frage, was will der Autor uns mit dieser Geschichte oder mit dieser Episode aus dem Leben von Saul sagen? Oder anders formuliert, wie ist denn Saul? Was ist das für ein Mensch? Vers 9. Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, um Gott zu befragen, kommt, lasst uns zum Seher gehen. Denn den man heute Prophet nennt, nannte man früher Seher. Das ist jetzt so eine Information vom Autor, dass er den Leser mitnimmt. Hey, es hat eine sprachliche Veränderung stattgefunden. Früher nannte man die Menschen oder die Männer, die mit Gott in Verbindung standen, zu denen man ging, damit sie mit Gott reden und einem Gottes Wort sagen, nannte man Seher. Heute, zu der Zeit, als der Text geschrieben wurde, das ist ja auch schon wieder aus unserer Sicht damals, kam es zu dieser sprachlichen Veränderung von Seher zum Propheten. Also, sie gehen jetzt zum Seher oder zum Propheten, beides dasselbe Wort. Vers 10. Da sagte Saul zu seinem Knecht, dein Wort ist gut. Also, er lässt sich darauf ein, geht auf den Vorschlag seines Dieners ein. Sie gehen zum Seher, zum Mann Gottes, zum Propheten. Er geht auch darauf ein, dass er sich von seinem Diener den Viertelschekel Silber nimmt und damit auch eine Gabe für den Propheten hat. Findet er alles gut, lässt sich darauf ein. Komm, lass uns gehen. Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes war. Als sie eben die Anhöhe zu der Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Eine damalige normale Situation, dass Frauen am Brunnen oder zum Brunnen gehen und Wasser schöpfen, haben wir schon hier und da in der Geschichte etliche Situationen gehabt. Mit demselben Motiv und in derselben Situation eine ganz berühmte, als der Knecht Abrahams in das Land Abrahams geht und dort am Brunnen sich fragt, wer soll denn die Frau meines Knechtes Isaac, meines Herrn Isaac werden? Also ähnliche Situation auch hier. Sie kommen dran vorbei an Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Und sie sagten zu ihnen, ist der Seher hier? Da habe ich auch für mich so kurz angehalten und mir gedacht, ist das der König? Einer, der Frauen fragt? Der fragt nach dem Weg? Den Weg weiß man doch, oder nicht? Man fragt doch nicht irgendwelche Mädchen, wo denn der Seher sei und ob er denn da sei. Oder doch eher eine super Eigenschaft für einen möglichen König, dass er eben nicht zu stolz ist oder sich nicht zu schade ist, um zu fragen, wenn er nicht mehr weiter weiß. Und sie sagten zu ihnen, und sie antworteten ihnen und sagten, ja, siehe, er ist schon vor dir da. Eile jetzt. Also einer, der sich was sagen lässt. Komm, geh, geh. Eile jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest auf der Höhe begeht. So wie ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn finden, bevor er zur Höhe hinaufgeht, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bevor er gekommen ist. Denn er segnet das Schlachtopfer. Danach essen die Geladenen. So geht hinauf, denn gerade heute werdet ihr ihn finden. Er ist sich dafür nicht so schade, um sich die Informationen, die notwendigen Informationen zu holen, damit er jetzt sein neues Ziel, sein Zwischenziel erreicht, nämlich den Mann Gottes zu finden, der ihm möglicherweise Auskunft über die Eselinnen gibt. Vers 14, da gingen sie zur Stadt hinauf, und als sie in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Der Herr aber hatte dem Samuel das Ohr geöffnet, einen Tag bevor Samuel kam und gesagt, und es ist jetzt interessant, was in der Geschichte passiert, sind wir bisher noch Saul und seinem Diener gefolgt und mit ihnen unterwegs gewesen und haben gesehen, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben, was sie gesagt haben, was sie gemacht haben. Also das heißt, die Kamera, wenn es ein Film wäre, ist ihnen gefolgt, wechselt jetzt so die Geschichte um fast so, würde man sagen, um 180 Grad und auf einmal begleiten wir jetzt den Samuel und folgen ihm. So fast so, hätte jetzt eine Übergabe stattgefunden. Und der Autor nimmt uns mit in das, was mit Samuel passiert ist. Der Herr, Vers 15, aber hatte dem Samuel das Ohr geöffnet, einen Tag bevor Saul kam und gesagt. Das heißt, wir befinden uns jetzt einen Tag vorher. Wenn es eine Zeitschiene wäre, dann sind wir mitgelaufen und mitgegangen mit Saul und mit seinem Knecht. Und jetzt kehren wir zurück, einen Tag vorher, begleiten Samuel. Und Samuel hat offensichtlich etwas von Gott gesagt bekommen. Der Prophet ist jetzt Teil dieser Geschichte und es verdichtet sich so der Eindruck, ja, Saul ist möglicherweise der erste König Israels. Denn das ist ja die Frage, die im Raum steht. Wer wird König? Wer ist der erste König? Ist es Saul? Vers 16. Und das ist das, was jetzt Gott dem Samuel sagt. Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Und jetzt wird es hier deutlich für uns als Leser, noch nicht für Saul und auch nicht für seinen Knecht oder für Sauls Vater oder für wen auch immer. Die haben noch keine Ahnung, aber wir als Leser werden jetzt mit hineingenommen in ein Wissen, das nur Gott und der Prophet zu dem Zeitpunkt scheinbar haben. Das ist der Fürst Israels. Zudem aber passiert hier etwas oder haben wir Anteil an einem Geheimnis, würde ich sagen, an einem Geheimnis, das leider auch hier nicht gelüftet wird, aber dennoch wird hier etwas ja, extrem Wundersames deutlich. Denn Gott sagt zu Samuel, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Gott sagt, ich sende dir einen Mann. Aus der Sicht Gottes ist Gott der Aktive, Gott ist der Handelnde, er sendet. Aus der Sicht von Saul stellt sich das ganz anders dar. Aus der Sicht von Saul ist er ständig der Handelnde und der, der die Entscheidungen trifft. Und es hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Denn Eselinnen gehen verloren. Sein Vater überlegt sich, was machen wir? Einer muss nach diesen Eselinnen schauen. Saul, kannst du bitte gehen mit dem Diener? Er hat da die Möglichkeit zu sagen, nein, hab keine Lust, muss viel wichtigere Sachen machen, meine Hausaufgaben, was auch immer. Aber er sagt, okay, ich gehe. Vielleicht hat er auch keine Wahl, darf nicht entscheiden, aber er geht. Und er geht dorthin, findet sie nicht. Er geht dahin, findet sie nicht. Er geht dorthin, findet sie nicht. Er ist drauf und dran, nach Hause zu gehen, weil er sich Sorgen um seinen Vater macht. Aber dann trifft er die Entscheidung, nein, er geht doch nicht nach Hause, sondern bleibt dran, sucht weiter, weil sein Diener ihm sagt, hey, möglicherweise hat der Seher Informationen und kann uns Auskunft geben über die Eselinnen. Aus seiner Sicht, aus Sauls Sicht, stellt es sich so dar, als würde er ständig Entscheidungen treffen und tut es ja auch darüber, was als nächstes passiert. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Aus der Sicht Gottes sagt Gott, ich sende ihn zu dir. Also es geschieht dem Wille eines Menschen und der Wille Gottes gleichzeitig und die sind miteinander verwoben oder verborgen ineinander. Ich habe keine Worte dafür. Ich merke aber nur an dieser Situation, wie sie hier dargestellt wird, dass Gottes Wille und der Wille des Menschen gleichzeitig passieren können. Oder anders formuliert, Saul macht einfach das, was er immer machen würde. Immer, es gehen nicht immer die Eselinnen verloren, aber er macht normale Dinge, alltägliche Sachen. Mal gehen die Eselinnen verloren, vielleicht mal die Ziegen oder die Schafe oder was auch immer. Für ihn ist es ein ganz normaler Tag. Er ist mittendrin in seinem Leben und auf einmal wird jetzt etwas völlig Unerwartetes für ihn passieren. Er wartet jetzt nicht auf das Große in seinem Leben, sondern geht dem Normalen nach und irgendwann passiert das Große, das Unerwartete. Gottes Willen. Der Wille des Menschen oder der Weg des Menschen und die Absicht Gottes, all das fügt sich jetzt hier an dieser Stelle zusammen und uns wird so ein Einblick gewährt darin, dass das eine Realität ist, von der wir auch in unserem Leben seltenst was sehen. Gott fährt fort, ein Tag also bevor Saul und Samuel sich begegnet und sagt dem Samuel, der, also dieser Fürst, dieser Mann, wird mein Volk aus der Hand der Philister erretten. Denn ich habe die Not meines Volkes angesehen und sein Geschrei ist vor mich gekommen. Es ist fantastisch, wie Gott hier handelt, wie barmherzig und gnädig er ist. Obwohl das Volk sich einen König wünscht und Gott dagegen ist. Obwohl sie in ihrem Wunsch, einen König zu haben, Gott verwerfen. Schmollt Gott nicht oder ist Gott nicht sauer und sagt, eure Sache, das war's, auf Wiedersehen, wir haben nichts mehr miteinander zu tun, sondern seine Sorge ist immer noch beim Volk und sein Wunsch ist, dass dieser Fürst das Volk Gottes erretten wird aus der Hand der Philister, denn sie sind in einer Not und er hat diese Not gesehen und will helfen, dass diese Not gewendet wird. Obwohl das Volk einen falschen Weg geht, bleibt Gott dran und auf diesem Weg oder mit diesem Weg geht mit und will ihnen auch weiterhin auf diesem Weg helfen. Als nun Samuel Saul sah, teilte ihm der Herr mit, also wir sind jetzt nicht mehr einen Tag vorher, sondern an dem Tag, kurz bevor sich die beiden begegnen, Samuel sieht Saul, wir sind immer noch jetzt mit ihm, folgen ihm, dem Samuel, teilt ihm der Herr mit, siehe, da ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Für Samuel ist jetzt Klarheit da, keine Unsicherheit, er weiß ganz genau, das ist der König. Da trat Saul im Tor auf Samuel, jetzt folgt die Kamera nicht mehr dem Samuel, sondern auf einmal dann doch wieder dem Saul. Wir sind so, schauen mit über seine Schulter. Saul trat im Tor, Vers 18, auf Samuel zu und sagte, zeig mir doch, wo hier das Haus des Sehers ist. Fast schon ironisch. Er steht vor dem Seher, Samuel ist vor ihm und er fragt ihn, du, kannst du mir denn sagen, wo das Haus des Sehers ist? Ich kenne mich nicht aus, ich bin orientierungslos. Ich bin auf der Suche und finde nicht, weder die Eselinnen noch den Seher. Und Samuel antwortete Saul, Kamerawechsel wieder, und sagte, ich bin, der sehe. Geh vor mir auf die Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen früh werde ich dich ziehen lassen. Und alles, was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. Und was die Eselinnen angeht, die dir heute vor 3 Tagen verloren gegangen sind, so brauchst du dir um sie keine Sorgen zu machen, denn sie sind gefunden. Und wem gehört alles Kostbare in Israel? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Und fast ist es so, als würde er mit seinem Dreirad, so ist es für mich so als Bild, irgendwo auf die Autobahn treten und so, wumm, auf einmal wird er mitgenommen, so bam, 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 bam. Was? Hä? Ich bin der Seher. Und der Seher übernimmt jetzt sofort die Führung in dieser Situation. Geh vor mir auf die Höhe hinauf. Okay, auf die Höhe, denn dort werden wir essen. Okay, morgen früh werde ich dich ziehen lassen. Wieso? Kann ich nicht gehen, wann ich will? Und alles, was du auf dem Herzen hast, alles, was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. Was habe ich denn auf dem Herzen? Oder woher weißt du denn, was ich auf dem Herzen habe? Und ich dachte, als ich so die Geschichte las, es geht um die Eselinnen, aber es geht nicht um die Eselinnen. Denn im nächsten Satz sagt er ihm, und was die Eselinnen betrifft, ach, die dir heute vor 3 Tagen verloren gegangen sind, also er weiß um die Eselinnen, er weiß, wann sie verloren gegangen sind, so brauchst du dir um sie keine Sorgen zu machen, denn sie sind gefunden. Aha, also das heißt, das, was Saul auf dem Herzen hat, das sind nicht die Eselinnen. Es geht um was ganz anderes. Und er sagt zu ihm, du, die Eselinnen, um die brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die sind schon gefunden worden. Ja, was ist denn dann? Was ist es denn dann, was der Saul auf dem Herzen hat, frage ich mich als Leser. Er wird sich vermutlich gefragt haben, woher weiß er denn, dieser Seher, was ich auf dem Herzen habe. Und dann fährt er noch wundersamer fort und sagt, um wem gehört alles Kostbare in Israel? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Hä, was? Andeutungen jetzt schon? Du wirst der König werden? Dir gehört alles? Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter? Und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des Stammes Benjamin? Also es trifft zu, was wir gesagt haben. Benjamin, kleiner Stamm. Wir wussten aber nicht, dass seine Sippe, seine Familie, die kleinste Familie in Benjamin ist. Und er sagt, wie? Alles soll mir gehören? Wie denn? Was denn? Warum sprichst du denn solche Worte zu mir? Und Samuel nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle. Und er gab ihnen einen Platz oben an unter den Geladenen. Keine Fragen werden jetzt beantwortet, sondern jetzt geht er auf einmal mit. Jetzt folgen wir Samuel und Saul und dem Diener und sie gehen in diesen Saal zu den geladenen Gästen. Und es waren etwa 30 Mann. Und Samuel sagte zu dem Koch, gib den Anteil her, den ich dir gegeben habe und von dem ich dir gesagt habe, lege ihn bei dir zurück. Da trug der Koch die Keule auf und was daran war und legte es Saul vor. Und er sagte, siehe, hier ist das Übriggebliebene. Leg dir vor und iss. Denn für diese Stunde ist es für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk geladen. Was? Wie? Ein Fest? Warte mal, er war doch auf der Suche nach Eselinnen. Jetzt sitzt er da, das alles für ihn vorbereitet. 30 Männer, großes Gastmahl und der soll essen. So aß Saul mit Samuel an diesem Tag. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach. Doch wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir in der nächsten Glaubengeschichten-Episode. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.